Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Ich bin heute hier auf der Konferenz Osteopathy in the Cranial Field zusammen mit der norwegischen Osteopathin Gunn Kvivik.
Hallo.
Deinen Namen halbwegs richtig ausgesprochen?
Es war ganz perfekt. Gunn Kvivik, okay. Ja, genau.
Gut. Ich bin oft ganz gut darin, den Eindruck zu vermitteln, ich könnte fremde Sprachen
sprechen.
Aber okay, wenn man dann weiter in die Tiefe geht, dann ist das mal nicht so viel dahinter meistens. Ich habe gerade einen Workshop besucht bei dir. Du bist Osteopathin seit Längerem und der Grund, warum du so gut Deutsch sprichst, ist nicht nur, weil du das vielleicht in der Schule gelernt hast, sondern weil du auch einige Jahre in Deutschland gelebt hast, und zwar im südlichsten Teil in Bayern. Mhm. Und du hast auch deine Osteopathie-Ausbildung in Deutschland gemacht, ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Ja.
Zuerst mal habe ich meine Physiotherapie in Erlangen gemacht und dann war ich 2 Jahre in einer Snowball-Mannschaft und reiste um in der Welt. Und gleichzeitig habe ich da Osteopathie angefangen, nach ein halbes Jahr nach dem Physiotherapie, weil ich habe das nicht, es war nicht gut genug, es war nichts. Nein, und deshalb bin ich da mit dem Snowball-Mannschaft und dann bin ich nach Berchtesgaden und habe in Leupel gearbeitet. Mhm. Das war mein Turnus, oder wie sagt man das, praktisches in so eine Reha-Klinik, ja, genau. Und dann habe ich in Rosenheim habe ich gearbeitet, ein bisschen in Prien, und bin dann schließlich nach Berchtesgaden und habe da in einer Praxis gearbeitet. Mhm. Und deshalb kann ich ein bisschen Boris, weißt du?
Ja. Genau, das brauchst du heute nicht.
Nein, okay. Ja.
Wir kommen ja aus der Hamburger Gegend.
Okay.
Wir verstehen dich auf jeden Fall sehr gut, wenn du Norddeutsch sprichst.
Alright.
Dein Thema waren heute die morphogenetischen Felder und es ging auch so in die Richtung Biodynamik. Mhm. Du hattest sehr lange Zeit mit einem französischen Osteopathen zusammengearbeitet, hast bei ihm assistiert in seinen Kursen. Bernard Darayon, da darfst du mich wieder gerne korrigieren.
Nice, perfekt wieder.
Ja, okay, genau. Und kannst du vielleicht ein bisschen über seine Arbeit sprechen, und was mich auch noch interessieren würde, weil du ja sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hast, wie wichtig war das für dich, jemanden zu haben, der eine Art Mentor für dich war, dass du von jemandem wirklich in der Tiefe lernen konntest? So.
Ja, also das war für mich sehr, sehr wichtig. Also als ich die Osteopathie gemacht habe, dann das war im DOK bei Philipp Troell. Und die Leiterin von der Schule, die hat Barbara Anger geheißen damals, sie hat die Schule angefangen und ich habe in ihr Haus gewohnt. Okay. Und deshalb habe ich eigentlich bei den ganzen und alle die Osteopathen, da war kein Hotel, dann haben die ganzen Fred Mitchell, die ganzen Magoons Junior, die waren alle da in dem Haus da. Mhm. Und da habe ich ganz oft, die haben immer so eine Kliniktag gemacht, davor oder nach dem Kurs. Und deshalb habe ich ja bei ganz vielen Osteopathen angefangen oder mitgearbeitet. Und deshalb gedacht, es ist wichtig für mich als Osteopathin, dass man die Traditionellen erlebt. Und dann, nachdem ich den Bernard kennengelernt habe, das war auf einem Kurs mit dem Faszien und die Muskelketten. Im zweiten Jahr war das, glaube ich, in der Nähe von Prien, und ich habe den nicht gekannt damals, und dann hat er meine Schwester nur an ihre Fibula die Membrana interessiert gemacht, und er hat gleich angefangen zu weinen. Okay. Und habe gedacht, wow, what a sorcerer. Also was heißt Sorcerer?
Zauberer.
Und der hat ja dann, der ist ja wirklich diese somato-emotionelle Approach. Also für mich ist es auch in dieser osteopathischen Schule, dass er uns gelernt hat, dass es wichtiger ist, auch die Gefühle zu integrieren in deine Behandlung, aber auch in mein Leben. Und danach, dann haben meine Schwester und ich, da wollten wir unser DO machen und wir haben gleich gedacht mit Bernard, wir möchten fragen, ob er unser Mentor sein will. Und wir haben gesucht für mehrere Themen. Und dann Bernard ist, obwohl er 60% blind war, dann hat er ein Gespür. Also das kannst du nicht vorstellen. Es ist wie die Palpation ist irgendwie viel größer, wenn du fast blind bist. Und der hat auch ein ganz gut, er war ganz oft Mentor für Thesen. Und deshalb hat er uns viel geholfen. Aber nicht praktisch, natürlich, mit mehr so das wirkliche Mentor. Und der wohnte in Perpignan. Und das ist 4 Stunden von meiner Schwester entfernt. Sie wohnt in Toulon. Und deshalb waren wir ganz oft bei ihm unten. Und dann, als wir unser Thema für die These gefunden haben, wie das Stillen beeinflusst die Entwicklung von der Schädel, dann war der gleich dabei. Und er hatte auch seine These und Swallowing and Atlas. Swallowing, wie heißt es? Schlucken und Atlas. Ja. Und auch, was passiert an der Basis in dem Kranium, wenn du schluckst. Und ja, und es hat wirklich, das war gut, wir haben da unsere These, das war 4 Jahre lang haben wir das gemacht und das hat, und wir waren oft bei Bernard und nachdem wir unsere These fertig gehabt haben in 2003, ein bisschen davor auch, dann haben wir auch angefangen, seine Assistentin zu werden, besonders meine Schwester, weil er braucht ja dann Hilfe und sie war dann mit ihm, hat ihn abgeholt und zum Flughafen und dann ist überall mit ihm zusammengefahren. Und ich muss sagen, der Bernard ist ja unser osteopathischen Vater, aber auch also ein bisschen ein Vaterfigur auch, weil der hat ja irgendwie so ein Gespür und eine Consciousness, das sehr, ja, er hat mich eigentlich immer geholfen und er ist halt so, wenn er mich gleich angefasst hat, hat er immer gesagt, ah, immer noch zu viele Gefühle nicht gespürt, gön, und ja, ich würde gerne, also ich vermisse den wirklich, der ist jetzt ja gestorben seit 4 Jahren. Und es ist schwer, aber ich glaube, der hat in Supreme Consciousness geglaubt und vielleicht ist er bei uns. Ich hoffe, dass er dabei war. Ich finde, dass er hat mich viel geholfen in meinem Leben und ich denke auch, dass ich Freude an dem Arbeiten und seine Energie, dass ich das auch weiterhin vermitteln kann. Mhm.
Ich würde dann gerne mal auf das Thema Stillen eingehen.
Yes.
Das war ja dann Teil deiner Arbeit. Mhm. Warum ist es einerseits gut, wenn Mütter ihre Kinder stillen? Mhm. Und dann vielleicht noch so, ob du ein paar Tipps hast, wenn Mütter zu uns kommen mit ihren Kindern und das mit dem Stillen nicht so gut klappt als Osteopath. Mhm.
Okay, ich denke, das Erste, was man nicht dran denkt, ist, dass das Stillen ist eigentlich eine Erkennung von dem Kind, wenn das geboren wird, dann ist es eigentlich total unsicher in dem neuen Welt. Die sind ja nicht mit dem Amniotic Fluid umherum. Es ist alles neu. Und das Kind, das spürt ja eigentlich das Gleiche, die Gefühle, aber spürt auch, was die Mutter isst durch die Brustmilch. Und es ist das Gleiche. Es ist eine Erkennung und das, weil wenn die Mutter stillt, dann schmeckt ja die Milch anders, you know, nach dem, was die Mutter isst, auch nach dem, was die Gefühle und was auch wichtig ist, was ich auch immer vermittle, ist, dass auch das Kind, das die Gefühle von der Mutter spürt und oft, wenn die Mutter zu gestresst ist, dann blockiert das Kind auch und dann sage ich immer, es ist total wichtig, wenn man stillt, dass man in die gute Achse ist und dass man dass man atmet, wenn man stillt, und dass man auch spürt, was braucht mein Kind? Ist mein Kind, hat mein Kind Angst, weil das, wie sagt man, Luft in den Magen, oder dann spürt man das Kind, dass er in der Freeze geht, oder ist mein Kind nur, braucht, kann ich das Kind auch trösten, ohne das zu füttern oder das zu stillen? Und dass man, dass diese entwickelt, diese Mutter-Kind-Kontakt, und dass das auch, natürlich mit dem Stillen ist es super, aber es ist auch wichtig, dass die Mutter ein bisschen an sich arbeitet und nicht nur immer das Kind die Brust gibt, wenn es schreit, gell? Und physiologisch für das Stillen ist es ja total wichtig, weil das, um die Milch aus die Brust und vergleicht mit dem aus einer Flasche, ist der Unterdruck ganz unterschiedlich. Das Kind braucht viel höheren Unterdruck, um das Milch aus der Flasche aus dem Brust vergleicht mit der Flasche, und deshalb braucht es dann ein airtight Space in vorne mit dem Lippen, und dann Oropharynx, Nasopharynx, die zwei Sphinkter in der Mundhöhle, und dann wirklich diese Vakuum erhöhen, dass die Kiefer in der Protraktion eine Protraktion macht. Und die gestillten Kinder haben wie viel weniger Überbiss oder Class 2 als die wie sagt man, Bottle Fed, wie heißt es? Flaschenkinder, gestillt. Ja.
Flaschenkinder, okay. Kann man sagen, ja. Ja.
Genau, Flaschenkinder. Und deshalb ist es wirklich ein reduziertes Überbissproblematik wirklich. Und in unsere, und auch für die Zunge und die Kiefer und die Zähne. Für die Zunge ist es, wenn man schluckt auf die Flasche, ist es mehr so Tongue Thrust, so wie so ein Piston. Wie sagt man Piston? Dann so eine Zylinder, wie presst nach vorne. Aber wenn man schluckt, wenn man auf die Brust ist, dann ist es viel mehr an so peristaltische Bewegung, und man hat viel mehr Muskulatur aktiviert, ist diese velopharyngofasziale Muskulatur. Und die ganzen Muskulatur, das ist eine wie Muskelketten, das sind vier Muskelketten, und die alle haben den Constrictor pharyngeus superior als der, wie sagt man, der Key Muscle, Schlüsselmuskel, ja. Und der koordiniert die ganzen Ketten, ob es ist Saugen, Schlucken, Sprache, Respiration, you know, Sphinctervele pharyngeus, wenn der macht ja zu, wenn man schluckt, aber auch wenn man atmet, wenn man spricht, und ja, und es ist auch gut für die Natur. Es ist wirklich eine sustainable way of
das kann man auch sagen, ja. Kinder großzuziehen.
Ja. Ja, und es ist und ich denke, was wichtig ist, was ich gesagt habe, dass man nicht nur entweder den Schnuller oder die Flasche gibt oder den Brust, weil es einfach ist, wenn das Kinder, wenn es lieber ein Rülpsen, oder wie sagt man?
Rülpsen.
Ja, genau. Dass man lernt, das Kind zu sehen und seine Gefühle, und dass man in tune ist with the baby. Und ich denke, ja. Und ich denke auch, dass es wirklich auch einen Effekt hat auf die Chemie. Weißt du, mit den ganzen guten Stoffen von der Mutter, weil die ganze Immunsystem von der Mutter, das kommt ja in die Milch rein. Und ganz oft sagen sie, ja, ich habe mein Kind, findest du, ich soll mein Kind impfen? Und ich sage, okay, aber das erste Jahr ist nicht so wichtig, weil die kriegt ja die ganze Antistoffe durch die Milch. Und es gibt viele, die das nicht wissen. So, es ist ja auch, und das Milch, die Milch ist mehr differenziert. Es schmeckt ja ganz anders, abhängig von was die Mutter isst.
Jeden Tag.
Ja, jeden Tag anders als die Flaschenmilch, und es ist ja natürlich auch leichter zu verdauen, die Milch, die Brustmilch.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn jetzt eine Mutter zu uns kommt und sagt, ich habe Probleme damit, mein Kind zu stillen, was sind so vielleicht die wichtigsten Sachen, auf die wir als Osteopathen gucken sollen bei dem Baby? Also wenn es vielleicht nicht klappt mit dem Ansaugen oder mit dem Schlucken. Yes. Gibt es doch bestimmt so ein paar Sachen, die so wichtig sind, die uns anschauen sollen.
So, das Allerwichtigste ist ganz oft, dass sie praktisch nicht diesen Unterdruck schaffen. So den Unterdruck, um zu schaffen, da muss aber der Kiefer ist immer retruded, retrahiert beim Geburt. Und wenn das nicht klappt, praktisch diesen Unterdruck, ist es oft, weil das zu viel Spannung auf dem Cerebellum und die Gehirnhäuten um dem Cerebellum, Temporum, Cerebellum, und dann ist es wirklich wichtig, dass man diese PM Chain, also posteromediane Muskelkette, die praktisch die hintere, dass man praktisch in diesen, die Mutter ist oft gestresst in dem Schwangerschaft und dann gehst du eigentlich immer in die Lesion und du gehst in die Extension von dem Occiput und versucht praktisch das Kind und oft, wenn das hat viel von diesen Survival Stress, ich lasse das Kind auch ein bisschen schreien und die Mutter ist dabei und die spürt, was das mit ihr macht, wenn das Kind schreit, weil es ist ja auch wichtig, dass das Kind, es hat ja auch, also das ist ja, wenn wir geboren werden, dann sind wir am nahesten von dem Sterben, vor man stirbt, wenn wir alt sind. Aber das ist wirklich ein, das so geboren zu werden, ist eine tiefe Prozess mit tiefen Gefühlen und wenn das Kind schreit, dann sage ich, dass die Mutter, okay, jetzt sollst du nicht versuchen, das Kind zu stoppen. Und wenn ich das Gefühl habe, das Kind, das ist, das traut sich mehr, so zu sein, dass es okay ist, dann lasse ich das schreien und ganz oft, dann ist es, wie sagt man, entspannt sich ab und zu mal, fängt die Mutter an zu weinen, weil es ist ja für sie auch ein bisschen so tiefe Gefühle mit dem Kind und es ist nicht immer, dass ich das mache, aber oft ist es wirklich auch die Mutter vom Kind, Mutter-Kind so bearbeiten und diese zu versuchen, auch diese pharyngeale Bogen, diese Kiembogen, was wir heute gemacht haben, diese pharyngeal arches, dass man die Zunge mit dem Occiput und auch ganz wichtig ist diese, dass man auch dem, also Cerebellum auch macht, was wir heute ein bisschen gemacht haben, dass man schaut, dass die Cerebellum auch gut nach unten kommt, mit diesen verschiedenen intrakranielle Membranen von Tentorum Cerebellum Super Inferior.
Ja. Grob von außen betrachtet sahen die Techniken so aus, eine Hand war meistens unter dem Occiput, die andere hat die verschiedenen Bögen behandelt, wie man die Mandibula oder und so weiter, die ganzen Sachen im Gesicht, genau.
Und die sind embryologische Bögen, die praktisch embryologisch sind, die werden in der vierte bis zehnte Schwangerschaftswoche entsteht die. Das habe ich vergessen zu sagen in dem Kurs, aber jetzt ist es, ja.
Jetzt ist es auf Tape, ja.
Ja.
Genau. Okay. Was mich noch interessieren würde, wie ist die Situation der Osteopathie in Norwegen? Ich weiß, dass es ein anerkannter Beruf ist in Norwegen und dass es mittlerweile ein akademischer Abschluss ist. Man kann Osteopathie Vollzeit studieren an einer Hochschule.
Yes.
Kannst du vielleicht so ein bisschen ausholen, wie ist die Osteopathie nach Norwegen gelangt und wie ist die Situation so zurzeit?
Yes. Also, wenn ich nicht, ich glaube 93, da haben die IAO angefangen, Osteopathiekurse oder Teilzeit zu machen in Norwegen.
IAO ist International Academy of Osteopathy
aus Belgien, genau. Und da war ein, jetzt kann ich nicht mehr seinen Nachnamen, der heißt Shell, der hat angefangen und es war 3-4 andere, die praktisch da die IAO hochgeholt haben und da haben sie ja praktisch diese Norsk Høyskole for Osteopathie, norwegische Hochschule für Osteopathie angefangen und dann haben die Norweger gesagt, wir müssten da nicht abhängig sein von einer Schule und dann müssten die praktisch, dann wollten sie lieber andere Schule haben. Und dann, glaube ich, die haben sich mehr an diese BSO gerichtet. Und dann haben sie, ja.
Schule
yes. Und dann haben sie auch die Fessenmeier, Silbermann, sie haben mehrere Lehrer eingeladen und die waren Franzosen. Und dann, deshalb war ich damals, da habe ich da übersetzt, Französisch, Norwegisch. Dann war ich da, das war kurz nachdem ich nach Norwegen in 2000 gekommen bin. Und jetzt ist seit ich glaube so ungefähr 5 Jahre Vollzeitberuf, 4 Jahre Vollzeit. Und seit einem Jahr sind wir dann anerkannt.
Das heißt, wird es auch von Versicherungen?
Versicherung wird es bezahlt, ja. Und aber nicht von der staatlichen, wir haben so staatliche kommunistische Nein, dass der Staat bezahlt, aber das wird es noch nicht. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube nicht, dass es da anerkannt wird, ja.
Private Versicherung, ich weiß nicht, ob es
das. Ja, es ist private Versicherung, ja.
Ja. Mhm. Okay. Gut. Auf jeden Fall, Gün, danke für das Gespräch. Noch letzte Worte? Noch irgendwas, das du unbedingt loswerden möchtest?
Ja, ich finde, es war eine ganz schöne Zeit in Deutschland, muss ich sagen. Das ja, war, klar. Ja. Yes, und ich komme schon wieder nach Bayern. Meine Freunde da sagen, kommst du mal zu uns Skifahren? Und das ist ja wirklich schön am liebsten in Süddeutschland, finde ich dann.
Okay. Okay. Norwegen hat aber auch, auch nie da, vermutlich wirklich schöne Skigebiete.
Ja, das stimmt, schöne Skigebiete und viel Natur.
Und immer wieder gibt es ja, glaube ich, auch osteopathische Konferenzen in Süddeutschland.
Ja, in Chiemsee, da war ich öfters dabei mit Bernard. Aber wenn er jetzt nicht mehr da ist, dann, ich weiß, ich komme bestimmt da wieder zurück.
Okay. Dann danke ich dir für dieses Gespräch.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.